Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Es gibt natürlich gemeinere Ideen und viel quälendere. Aber zwei Lyrikerinnen einem Veranstaltungsarchiv auszusetzen, das nach drei Jahrzehnten prall gefüllt ist, darf wohl eine besondere Herausforderung genannt werden. Hier ist der Kopfhörer, nimm dir einen Stuhl, du wirst ihn brauchen, hör dich durch die Aufnahmen, hier sind noch mehr, hör dir einfach alles an und mach was draus. So ähnlich wird es geklungen haben, als das Berliner Haus für Poesie Brigitte Oleschinski und Marin Kames ins Archiv bat. Beiden wurde noch die Kopierfunktion erklärt, dann schloss sich die Tür, damit der kreative Prozess ja rechtzeitig abgeschlossen sein würde. Nämlich zum 30. Geburtstag des Hauses für Poesie im letzten Jahr. Entstanden sind zwei Collagen, eine staunende, nachdenkliche von Brigitte Oleschinski, eine spielerische, musikalische von Marin Kames. Zunächst verspricht Brigitte Oleschinski nicht weniger als Biolumineszenz für Ohren.
People are fighting with running tapes in the hair. Running tapes, running tapes in the head.
Von Running Tapes singt sie, die Stimmpoetin Sainko Namchilak, auf der Weltklangbühne des Poesiefestivals Berlin, von Fließbändern in den Köpfen der Leute. Aber ich höre Tapes als Tonbänder, also dass Tonbänder liefen in den Köpfen der Leute, so wie ich jetzt unter Kopfhörern sitze und Bänder abhöre, aus dem Tonarchiv des Hauses für Poesie.
Always for the first time.
Unter den Kopfhörern ist es sofort Innen und Nacht. Was mache ich hier? Etwas suchen? Etwas finden? 30 Jahre lang schneidet die Tontechnik des Hauses die Veranstaltungen mit, die nach und nach aus einer ziemlich verwegenen Initiative für poetischen Enthusiasmus eine immer noch ziemlich verwegene Institution für Weltpoesie machen. Unter der Hand wächst daraus ein Archiv. Das Archiv schickt mir einen SharePoint. Der Vorschlag lautet, finde etwas. Unter Hunderten, unter Tausenden von Stunden, finde doch was. Das Summen der Utopie. Oder auch zur Theorie des schlechtesten Werkzeugs. So beschrieb sich vor 10 Jahren der widerspenstige Poetikdiskurs Helm aus Pflocks von Alphabetisch, Ann Cotton, Daniel Falb, Henrik Jackson, Steffen Popp und Monika Rink. Das schlechteste Werkzeug wäre demnach der Beginn der Möglichkeit von Poesie oder der Beginn ihrer Notwendigkeit oder der ihrer Unverwüstlichkeit. Auf jeden Fall wäre es eine nachapokalyptische Zukunftstechnik. Noch ehe ich anfange, probeweise, stolpere ich schon. Im Innern der Kopfhörer klickt es mich weit zurück in die Vergangenheit, in eine Sommernacht der Lyrik, damals im Garten der Literaturwerkstatt am Majakowskiring. Darin begegne ich meiner eigenen Stimme, Jahrzehnte jünger, etwas wie Schwindel. Die Ohren verlieren das Gleichgewicht. Plötzlich weiß ich nicht mehr, worüber ich hier sprechen will. Über Gedichte? Über Veranstaltungen, in denen Gedichte sich vor Publikum ereignen? Über das Tonarchiv, das diese Klangereignisse aufbewahrt? Überhaupt sprechen. Das Sprechen von und über Lyrik. Die literarische Gattung also, die von sich aus schon als Klangwunder gilt oder doch nicht ganz von sich aus. Denn seit Jahrhunderten ist ihr längst auch die Schriftlichkeit eingeschrieben und seit Jahrzehnten das Lesebuch. Leider bringt das Lesebuch die Schriftlichkeit in Verdacht, der Mündlichkeit von Poesie nicht gut zu tun. Das denke ich natürlich nicht. Und sicher dachten es auch die Dichterinnen und Dichter nicht, die sich zu Beginn der 1990er Jahre in einer aufgegebenen Regierungsvilla der DDR in Pankow einnisteten. Aber das Sprechen von und über Lyrik mit einem anwesenden Publikum gehört zu den Gründungsimpulsen der damaligen Literaturwerkstatt Berlin. Es ist von Anfang an Programm, um nicht zu sagen Aufruhr, weil es mehr sein will als der stille Lesegenuss von vereinzelten Büchermenschen. Hier knistert die Schriftlichkeit kurz. Sie denkt sich nicht gern in eine Stille eingesperrt mit biedermeierlichen Wörtern wie Genuss oder Kämmerlein. Zurück zum Mündlichen der Poesie, rief jedenfalls der Aufruhr. Er rief auch etwas von Bühne und Stimme und von sekundärer Oralität. Und dann streunte das Programm in alle Richtungen hinaus zu den Rändern von Musik, von Tanz, von angrenzenden Wissenschaften und von den Künsten jeder Farbe, jeder Sprache, jeden Geschlechts. Crossover, riefen wir. Crossover. Oder auch Experiment, Sound, Performance und unbedingt Diskurs. Dieses Wir ist natürlich eine arge Fiktion. Die Weltpoesie in ihren unzählbaren Stimmen, ihren unzähmbaren Formen, Klängen, Verflechtungen ist es nicht. Die Kopfhörer, ein gepolstertes Gewicht auf den Ohren. Innen, knistern. Nacht. Warum knistert das so?
So fängt es gut an. Ja, willkommen zur 8. Sommernacht der Lyrik. Es ist schön, dass ich jetzt noch Sie ein wenig sehen kann. Gäste für ein Fest, Publikum für Gedichte.
Die frühen Veranstaltungen waren alle analog. Wir sprachen zwar in Mikrofone, soweit die Technik funktionierte, aber dachten wir wirklich darüber nach, was davon aufgezeichnet würde? Klar, in einem Rundfunkstudio oder bei einem Soundprojekt. Aber bei Veranstaltungen? Inzwischen sind die Aufzeichnungen längst digital. Wir wissen alle, wieder dieses unscharfe Wir, dass wir alle für Aufzeichnungen performen, dass unsere hingeschütteten Sätze irgendwo in einer sekundären, tertiären, quartären Speicherung überdauern, als scheintote Sedimente aus den digitalen Erdzeitaltern. Das Archiv aber reicht zurück in die vordigitale Zeit, als Live-Veranstaltungen sich noch ganz analog dachten, eins zu eins. Die DichterInnen im selben Raum wie das Publikum, sie atmeten, sprachen, hörten in einer gemeinsamen Echtzeit. So glaube ich mich heute zu erinnern, unter dem Gewicht des Kopfhörers auf den Ohren. Ich stand auf einer Bühne, ich wusste, dass ich in ein Mikrofon sprach, und doch sprach ich in diesen Momenten nur für ein anwesendes Publikum mit anwesenden Gästen.
Gedichte heute sind wie zu allen Zeiten Sprachzwitter aus Magie, Erkenntnis und Verführung.
Aus Zwitter macht drei. Mein vordigitales Hexenalphabet. Hätte ich anders gesprochen in so einer Aufzeichnung, wenn ich mir hätte vorstellen können, wie ich sie mir 30 Jahre später wieder anhöre? Die historische Ferne dieser Ereignisräume, von denen nur der untote Ton überdauert hat. So belausche ich sie jetzt, auf den frühen Bändern im Knistern und Knacken der Artefakte, als lautes Mikrofongeräusper, als heiteres Durcheinanderreden, als ungeschliffene Thesen. Selbst die geschliffeneren Denk- und Sprechgesten haben ihre Vorbilder oft noch im analogen Theaterton, im Hörsaalduktus, im Modus der Salonplauderei unter den miteinander Anwesenden. Vielleicht liegt das aber auch am Geschlecht der Gesten. Innen. Knistern. Die erweiterte Mündlichkeit der Poesie, frage ich mich wieder. Erweitert im Sinne unfassbar vieler neuer Konzepte, Ideen, Klänge. Ein utopisches Summen. Eine Biolumineszenz für Ohren. Müsste ich das nicht hören im Archiv? Müssten Sie das nicht hören aus meinem Text? Wo Sie selbst ja jederzeit hineinhören können, ist auf lyriklein.org, dem gar nicht genug zu lobenden Portal für die Vielsprachigkeit der zeitgenössischen Poesie weltweit. Stand September 2021. 1496 Dichterinnen und Dichter aus allen Weltgegenden, die ihre Gedichte in der hauseigenen Schuhschachtel von einem Studio vorlesen, rezitieren, einsingen. 13.477 Gedichte in 88 Sprachen, begleitet von 21.000
181 Übersetzungen zum Mitlesen. In der Schuhschachtel produziert von der Tontechnik des Hauses für Poesie. Seit 2 Jahrzehnten verflochten mit allen poetischen Formaten und Veranstaltungen des Hauses, denn genau so kommen am Ende die vielgereisten Dichterinnen und Dichter in Berlin vor das Mikrofon der Lyriklein. Warum sitze ich dann hier unter den Kopfhörern? Klicke mich durch ein Archiv aus rohen Daten, noch unverzeichnet und nicht kuratiert. Finde etwas? Suche etwas?
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen.
Helme an.
Bitte schön.
Wir werden leider nicht für alle Anwesende Helme haben, aber für einige von Ihnen haben wir welche vorbereitet.
Wenn Monika Rink in einer kollaborativen Performance mit einem halben Dutzend Mitspielenden, darunter Orsula Kallas und Christian Philips, echte Sicherheitshelme austeilt, was würden Sie dann erwarten? Genau, einen poetischen Abend über Nähe und Gewalt.
Etwas kommt mir nahe. Jemand blieb ich auch in der Ferne sicher. Ich äuge. Es regt sich ein Interesse. Etwas zieht mich an. Besteht die Verpflichtung, sich noch stärker zu verwickeln? Ziehe ich mich zurück? Ist es bereits Gewalt, wenn ich für den Moment Ja sagte zu einer Nähe, die ich nicht verstetigen kann? Wo ist die Balance zwischen Gleichgültigkeit und Zudringlichkeit?
Die poetische Reflexion über die Zudringlichkeit unserer Nähe schlägt schnell um in die Imagination unserer Waffen.
Am Ende der Entwicklung steht die Drohne. Mit der die Diskrepanz zwischen Gefährdung auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite kaum noch zu überbieten ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir unsererseits auch Drohnen sind und es nicht wissen. Ein paranoider Gedanke, alles auf sich zu beziehen. Sie haben einen paranoiden Freiflug gewonnen. Damit möchte ich das Panel eröffnen.
Ich erinnere mich an diesen Abend, an seine Kurzweiligkeit, seine absurde Ironie, die absurden Helme. Ein bisschen wie heute die Kopfhörer. Die erweiterte Mündlichkeit der Poesie. Das Knistern und Knacken der Artefakte. Jetzt sind übrigens schon wieder 2 Stunden um. 2 Stunden, die Sie, die Ohren da draußen, nicht mitbekommen haben, während ich inzwischen einem von Anja Uttler kuratierten Kolloquium zugehört habe.
Wir haben als Motto für das Kolloquium gewählt, es wurde schon genannt, Schädelmagie gleich Stimmen hören, Fragezeichen wohlgemerkt, denn wir sind uns nicht sicher. Der Begriff Schädelmagie stammt von Thomas Kling. Er hat Gedichte als Schädelmagie beschrieben. Und es ist natürlich eine traditionelle Geste, Gedichte mit Magie in Verbindung zu bringen. Und es ist historisch auch gewiss begründet. Interessant scheint mir daran vor allen Dingen, dass der Zauberspruch ja traditionell etwas ist, was auch ausgesprochen werden muss. Also solange der Zauberspruch nur im Buch steht, ist Ruhe. Erst in dem Moment, wo das Buch geöffnet wird und der Zauberspruch in den Mund genommen wird, kommen die Sachen in Bewegung.
Tatsächlich hat das Haus für Poesie in 30 Jahren nicht nur die Bühne der Weltklangnächte bespielt, sondern mit PartnerInnen aus aller Welt faszinierende Soundprojekte aus Poesie und Poetik realisiert. Mit den besten Werkzeugen oder zumindest mit den zweitbesten, wenn die Finanzierung zu wackeln anfing. Ich kann mich auf die Artefakte konzentrieren, die Nebenspuren.
Aprikosträne finnes, Aprikosträne finnes. Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es. Breinerne finnes, og Brumbær, Brumbær, Brum finnes, og Brinten, Brinten. Die Farne gibt es, und Brombeeren, Brombeeren und Brom gibt es und den Wasserstoff.
Hier zum Beispiel mit einem ihrer berühmtesten Gedichte, dem Zyklus Alphabet, ist nicht nur Inga Christensen zu hören, sondern im Hintergrund auch ein mitrufendes Echo.
Gibt es die Aprikosen?
Denn Inga Christensen liest nicht im Studio, sondern live auf der Bühne einer anderen Weltklangnacht. Das begeisterte Echo aus dem Publikum bleibt auf dem Band. Eine winzige Bernsteinfliege.
Damals habe ich wohl versucht, so nach zwei kleinen Gedichtbändern.
Höre ich mittendrin Inga Christensen sagen, in einem Poesiegespräch mit Uljana Wolf. Und sofort rasten die Ohren da wieder ein. Gedichtbänder, Tonbänder, Running Tapes. Nichts davon meint natürlich Inga Christensen. Sie ist nur kurz zwischen ihr Deutsch und ihr Dänisch gerutscht. Inga Christensen ist eine der Stimmen, die wir so nie wieder hören werden. Nicht live, sondern nur aufbewahrt in den Mitschnitten. Ich bin nicht sicher, wie viele Aufnahmen von ihr es im Tonarchiv gibt. Eine unvollständige Excel-Tabelle glaubt, dass es 27 seien. Rätselhaft einmal auch die Spalte Sohn Inga Christensen. Untote Stimmen. Bernstein.
Also auch uns, also für einen Frust, für alle Mühsal und Geldknappheit und all diese Sachen, die die letzten Jahre auch so furchtbar waren. Und es ist gewissermaßen so etwas wie eine Sternstunde. Wir haben lange drauf gewartet. Wir haben heute Abend zwei der ganz großen Lyrikerinnen des deutschsprachigen Raums zu Gast.
Auch Friederike Mayröcker werden wir nicht mehr live hören, wie im Mitschnitt von 1997, in dem sie sich so beiläufig verstolpert, nachdem Thomas Wohlfahrt sie mit dem ihm eigenen Enthusiasmus begrüßt hat.
Und während des Laufens auf der Straße notiert, ich notierte Subdatum und Blumenüberschüttung und Gedankenfrühling und Übernatur und Überatmung und Verhörungen. Ich erinnerte mich beim Laufen an Verhörungen und Verlesungen und dass man erschrickt, wenn jemand am Telefon ruft, einen Augenblick bitte, weil man stattdessen gehört hat, ein Unglück bitte.
Und wieder horche ich der Nebenspur nach, so wie sich Friederike Mayröcker ja überhaupt als die Großmeisterin der Nebenspuren bezeichnen ließe und einer überwältigenden Welthaltigkeit der Nebenspuren. Was sie mit Elke Erb gemeinsam hat, der anderen Stimme dieses Abends, von vor fast 25 Jahren, den sie übrigens schon fertig aufbereitet auf der Website des Hauses nachhören können. Und was sagt auf ihrer ganz eigenen Nebenspur Elke Erb?
Ja, ich hatte also gestern ein Lavendelbad genommen und war infolgedessen so auf Draht, dass ich also spontan sagte, dann trete ich eben ein, wenn eine Lücke entstanden ist, nicht? Und bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet.
Aber würde ich im Ernst sagen wollen, die Nebenspuren sind ein besonderes Vermögen der weiblichen Stimmen, das Geschlecht der Gesten. Eine der größten Gesten der Poesiegeschichte ist die Odyssee. Und so klingt sie, wenn Barbara Köhler sie neu erschafft, aus dem poetischen Material, das eine allgemein Homer genannte, unbekannte Vielzahl von Stimmen nach Jahrhunderten mündlicher Überlieferung schriftlich in den Bernstein des Altgriechischen gegossen hat.
Sage mir, Muse, wer es ist, was er, wer Homer und warum. Ist es wichtig und es zu wissen, sag mir, wer du bist, was ich ist, sag mir dich, frage ich mich, sage, wenn ich meine, er, sein Er, die oder der irrt, so ich irre, wäre eine gewordene, wäre die, frage mich, irre mich, Muse, sage mir. Mir, sage Muse, wer sagt, dass er sei, Homer sei gewesen, ein Sie, sei nicht ein Er, sei ein Mehrzahl, wenn er ist, bin ich dann Muse, sage mir seine Worte für mich, sag mir, you spirits that turn on mortal swords, unsex me here, sage ihr, sage Muße, dass ich sie sah, dass ich sie Muße nenne in Spiegeln, dass ich ihnen entgegensehe, das kommende Bild, das ich nenne, sie, ach, sie, die ich sorts an sexy mortal spirits that tend on me hier und da, alles sein, was ist mein und dein und nicht Sein, das Nichtsein, nicht eins sein, das Mein, das Deinsein, ein geteiltes, erwidertes, ungehöriges Beißsein, in dem wir sind, kein Bild, nicht diese abgebildeten Körper, die Areale ist sie nicht, die Erinnerung, es sind ihre Töchter, die singen, sagen Nemo. Sag Technik, sag Vers und sag Zeile, Maschine, sag Read only memory und vergiss es, vergiss diese Sprache als eine, als seine beherrschte Burst undo and hold on, schreib, sei diese eine Sprache, sei Muse, amused, muse, amused, muse, eine taktlose, springende, stolpernd, holpernde, klingende und tanzende Sprachen, wir, du die gleiche, mit der ich anders rede und Muse, mir. Mir sage Muse, dir sage mir uns Musen, Plural, la belle, elle, la plurielle, immortelle, kein einziges Wort, keine einzige Welle, meine doppelte Stelle.
Die untoten Stimmen und immer neu dieselbe untote Frage.
Da ging es darum, wie schafft es eigentlich die Frau ins Gedicht, wie schafft es die weibliche Stimme ins Gedicht, wie bekommt die da Autorität, wie darf die überhaupt sprechen, darf die überhaupt sprechen?
Sind wir darüber nicht längst hinaus? Alle paar Jahre sind wir doch darüber längst hinaus.
I have a demon and her name is Wee Wifey. I caught her in a demon trap, the household of my skull.
Die Dämonenstimme von Kathleen Jamie. Manchmal denke ich mir die Poesiegeschichte als eine polymorphe Genealogie von poetischen Wahlverwandtschaften. Dann suche ich mir darin imaginäre Tanten und Großtanten, imaginäre Cousinen, imaginäre Nichten, so wie Dagmara Kraus.
Wollt ich me spieka a te lanku of gev? Wollt ich me spieka isate bistu wiltet isate vatu at posate tralbu? Me a ferca rica de nomu, a te vortu reten can sinf, a te vortu renuten can sinf, it is mi po, enchanto.
Viele von Ihnen sprechen kein Deutsch. Noch öfter ist das, was ich mit Ihnen spreche, kein richtiges Englisch. Wir behelfen uns also mit dem magischen Werkzeug des International Poets Pidgin. Auch dieses magisch-linguistische Werkzeug nutzt und fördert das Haus für Poesie in seinen vielen Übersetzungsformaten, vor allem den Versschmuggeltandems, in denen DichterInnen andere DichterInnen aus und in Sprachen übersetzen, die sie sich erst gemeinsam erfinden.
Freili ausgefranst, was haben wir uns dabei gedacht? Wir wollten einen Abend machen mit translingualen Lyrikern, Dichtern, die Sprachen mischen, auf verschiedene Art und Weisen übersetzerische Verfahren in ihren Texten anwenden, Übersetzung inszenieren, Übersetzung scheitern lassen. Und das Ausfransen, das Fraying, ist aus einem Text von Gatari Spivak, The Politics of Translation, der wieder aufgenommen wurde in einem kleinen Essay von Don Mechoy, Race Nation heißt der Essay, und dort heißt es dann Freely Fraying the Translation. Und wir haben gedacht, das ist ein guter Ausgangspunkt, den wir dann auch nochmal frayed übersetzt haben, als freely ausgefranst. Es geht also darum hier, wie verschiedene Sprachen miteinander agieren und eine Politik der Übersetzung inszenieren, indem verschiedene andere Sprachmöglichkeiten zutage kommen.
Eigentlich ist der Titel Biolumineszenz für Ohren auch so ein freilich ausgefranstes Gebilde. Lumineszenz hat mit Licht zu tun, nicht mit Hören. Aber Biolumineszenz ist die Fähigkeit von Lebewesen, selbst oder mit Hilfe von Symbionten Licht zu erzeugen. Leuchtende Stimmen also. Oder so höre ich uns, höre ich sie als die poetischen Symbionten, die wir miteinander sind. Leuchtende Ohren.
Guten Abend, herzlich willkommen im Haus für Poesie. Sogunta Aisha Adam, Sogunta Oyande,
Abumranka, di bukit-bukit entah apa,
segala habis di antara kosongan sogunta dan kata-kata, di antara suara gumam para pembaca ayat-ayat.
Biolumineszenz für Ohren. Die Lyrikerin Brigitte Oleschinski über das Haus für Poesie in Berlin. Eine Geburtstagsgabe zum 30-jährigen Bestehen. Ton Kevin Nagel, Redaktion Matthias Kniep. Beide standen auch der Lyrikerin Marin Kamis zur Seite, die sich ebenfalls in das Veranstaltungsarchiv begeben hat. Das muss das Haus für Poesie sein, heißt ihre O-Ton-Collage.
Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please? Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Welcome, bienvenue, merhaban, bekomm, benvenuto, Carlos Ilzati, bienvenido.
Ich begrüße Sie sehr herzlich.
Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen.
Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich freue mich, dass doch die Stuhlreihen voll sind.
Herzlich willkommen.
Es wird hoffentlich ein schöner Abend für uns alle werden.
Es hat geklingelt, es geht los.
Ab jetzt gilt die Zeit, oder?
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder guten Nachmittag.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ja, ich habe Ton.
Test, ist das so laut genug, oder?
Ich habe dies ja ein Mikrofon. Das hilft allen, glaube ich.
Ist das so?
Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen.
An diesem wunderschönen Sommerabend.
So nett bin ich noch nie irgendwo begrüßt worden. Vielen Dank. Das ist wirklich ganz reizend.
Ich werde Sie begleiten jetzt vielleicht die nächsten 5,5 Stunden durch ein Mammutprogramm, einen Marathon des Lesens der Gedichte.
Das ist wirklich ganz reizend.
Das muss das Haus für Poesie sein.
Vielleicht willst du mich noch vorstellen.
Ach ja, siehst du. Wir werden hören.
130 Autoren aus über 30 Ländern.
Dieses Mal, wenn ich richtig gezählt habe, über 170 Künstlerinnen und Künstler aus allen Anrainerstaaten des Mittelmeeres. Wir werden hören.
Yoko Tawada, 1960 in Tokio geboren. Als 19-Jährige besuchte sie zum ersten Mal Europa alleine mit der transsibirischen Eisenbahn.
Oder vielleicht willst du dich auch nicht vorstellen.
Doch, ich will dich vorstellen. Du bist der Thomas Kling.
Ben Okri, sicherlich ein Begriff für die meisten von uns. Er wird zurzeit gehandelt als potenzieller Nobelpreisträger.
Ich freue mich, dass Hertha Müller und Richard Wagner beide gekommen sind.
Elke Erb, ich darf Sie auf die Bühne bitten.
Die haben sich Poeta Doctus genannt.
Das ist Klappentexterei.
Das ist aber doch sehr schön, nicht? Weil du doch nicht mal ein Examen hast. Also.
Wir werden hören Pat Withersmith aus New York. Wir werden Volker Braun aus Deutschland hören. Wir werden Adonis aus Syrien hören.
Ich begrüße sehr herzlich in unserer Runde Josef Winkler.
Wir werden Ben Okri aus Nigeria hier auf der Bühne haben. Wir werden Inga Christensen aus Dänemark, Gerhard Rühm aus Österreich, Amanda Aispurjete aus Riga, Kazuko Shiraishi aus Japan und Lesego Rampolokeng aus Südafrika.
Wir haben heute 8 Sprachen für Sie, 10 Dichter und Dichterinnen. Es sind sehr bekannte, sehr berühmte Namen dabei und es sind Menschen dabei, die wir für uns entdecken müssten.
Givi Markvelashvili. 1927 geboren, als Sohn georgischer Immigranten in Deutschland, das er in seinen autobiografischen Büchern als Deutschland bezeichnet.
The stage is only yours, Michael Ondaatje.
Ein herzliches Willkommen den Dichterinnen und Dichtern aus Haiti, Brasilien, Litauen, Finnland, Tunesien, Frankreich, Australien, Italien, Österreich, Japan und Deutschland.
Thomas Wohlfahrt war das, der Chef der Literaturwerkstatt.
Wir werden hören
die wohl wichtigste, größte deutschsprachige lebende Dichterin, Friederike Mayröcker. Sirkka Knuuttila aus Finnland. Hallo, willkommen.
Begrüßen Sie mit mir bitte den Moderator von Weltklang 2002, Knut Elstermann.
Du bist der Thomas Kling.
Niko Bleutke ist 1972 geboren.
Brigitte Oleschinski, in Köln geboren.
Die Weltsprache Poesie spricht heute Abend.
Griechisch, Türkisch, Armenisch, Maltesisch, Katalanisch, Englisch und Musik. Und natürlich spricht sie auch die Sprache des 21. Jahrhunderts, Globalesisch.
Das muss das Haus für Poesie sein.
Also Sie hören es wahrscheinlich im Hintergrund, die Klänge gehen dezent zurück, die Bühne wird wieder ein bisschen dunkler, die Spannung steigt etwas.
Uiuiui.
15 Minuten, ich muss auf die Uhr gucken, Beginn 20.18 Uhr auf Seite 59 dieses wunderbaren Readers.
I'm just going to read 3 poems. And go have some beer.
At at dat dat d d d u o I e it it dit dit o o o u ui u ut ut tut ut d.
Dieses Gedicht ist gereimt und hat 20 Zeilen.
Das hilft allen, glaube ich.
Sag mal.
Gibt es Fragen?
Ist das ein idyllisches Sonett?
Es ist eine Frage. Es sind ja alles Fragen, nicht? Es sind alles Fragen.
D. Diu, diu, dir, dir, u, dir, o, dir, o, a, dir, i, di, hier, hier, hirt, hirt. Gibt es Fragen?
Wie fange ich an?
Es ist eine Frage, es sind ja alles Fragen, nicht?
Blum, blum, p, blum.
Ein Behaupten von Innerlichkeit und von einfachen Lebensvorgängen, wie sie die Liebe nun mal ist, gegen Unzuständigkeit, Geschwätz und das ringsum anbrandende Gejaule.
Mir kommt es wie ein Bohr zum Mund heraus. Oh, und so.
So.
So, das Wetter ist so lala, aber Sie sind da, was jetzt kein Gedicht war.
So, so. So und so kolterten so und so alle miteinander. Oh, oh. Worin der Vokal O so überwog. Blum, blum.
Ich sehe dieses Gedicht als eine unglaubliche, unbedingte Beschwörung der Existenz. Des Lebens, des Lichtes, der Lebensmöglichkeiten überhaupt.
Ui, 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 ui. U, ui, u, ut, ut, tut, ut, da, 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 da. Uk, e, rpup, pu, e, rpup. Uk, e, in, e, n, e, n, n, in, e, n. N, n. Ep, p, ep, mp, mp, p, 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 p. Ui, 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 ui.
Meine Damen und Herren, atmen wir aus, befreien wir Hirn und Herz von dem, was wir hierher mitgeschleppt haben und überlassen uns Oswald Egger, der jetzt die erste Berliner Rede zur Poesie zu halten beginnen wird. Am Anfang ist das Wort. Bitte, Oswald Egger.
Ja, es gibt Grenzen. Aber stimmt das? Ich meine, es waren doch schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte, das untergehende Vaterland, Natur und Menschen, das alles in allem, damit eine neue Welt sich bilde, Oszillation, der Wechsel entgegengesetzter Perioden und Bewegungen, Wachstum und Abnehmen, die Auferstehung in neuer Sprache und Gestalt, alles hat seine Zeit, die Welt in der Welt und die Welt aller Welten. Ich meine, geschieht etwas, von dem ich sagen könnte, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen und das davon reden ist so mühevoll, dass es heißt, es ist alles ganz eitel, ein Haschen nach Wind. Doch wie hat alles angefangen? Bitte, ich bemühe mich nicht. Will ich wirklich wissen, was das Gedicht will? Nicht ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben, sondern das Gedicht hat aufgehört, ich zu sein. Und die Gedichte nehmen immer das Hölzerne aus den Wörtern. Wir braten heute nur eine Gans, hat jemand gesagt, aber dann werden wir hören singen einen Schwan. Wenn man mich nach Holz schickt in den Wald, hole ich Holz. Aber was will ich mit einem Schwan anfangen, den ich nicht angefangen habe? Ich meine, was ihr immer ringsum einsackt mit dem Fangseil, seid leise. Ich gehe so vor, betreten mit Sicheln an den Füßen, schwurfe ich selber über die gemähte Wiese, tritt in jede Kuhle und Kuhwamme, ich warte in der Wagenvielfalt triftig und wie ich mich zur Zeit des Pflügens verirrte in den Frühling der Felder und wie das stoppelige Stroh dort zu Gold verdorrt isterte und wie das Sommer so groß war und so, doch während und indem ich hier spreche und rede davon, verliert die Erde an Gewicht. Ich taumle in Form des völligen Auseinanderbrechens eines Zauns, als ob mit einem Wort auch genau das zum Ausdruck kommt, was ich noch sagen möchte, und zwar, wenn das Gedicht aufhörte, aufzuhorchen. Was wird dann ein Wort schon sein, wenn ich aufhörte, es zu verschwenden an die Verständigung? Ich meine, was bilde ich mir ein und was denke ich mir dabei? Geht es um alles bloß Erdenkliche, das auf zahllos Zweige verästelte, mir unfassliche Weisen alles ganz anders sein kann? Und was für ein Ding soll das Sinn denn sein? Ich meine, woran erkenne ich das Zeichen des einen an den Dingen? Das Wort ist doch immer älter als der Vater aller. Und nur das Wort für Wort ist noch kein Ding. Aber woran erkenne ich das eine an den Dingen, die keines sind? Ich meine, was macht meine Vorstellung von einem Wort für Wort zu einer Vorstellung von einem Wort für Wort? Dann, als ich redete wie ein Buch, ich redete wie ein Kind, das von sich sprechen machen, noch gar nichts wissen kann. Und wie, um herauszustreichen, wie sehr mein eigenes Gedichtsein außer Frage steht, beginne ich meinen Satz mit einem hippligen Ich. Mir kommt es wie ein Bohr zum Mund heraus, wie Sand zum Strick gedreht, das fließt zu Flins herunter, da schwimmen lauter Winzigbläschen drinnen, eine ganze Perlenschnur undurcheinander gejochter Verworrenheiten, in Aufruhr versetzteste Grenzen und kein Blatt, das sich nicht gewendet hat, ein ganzes Ballett von Blättern, sollte ich so satt sein, aber die Sprache wird ja weder Mäh noch Meck sein, ohne Hü und Hot zu tun. Und ganz einvernehmlich lässt mein Gedicht mich wissen, wovon ich losgesprochen sein soll und dass ich nichts anderes wollen kann, als noch und noch ein Gleiches dazu zu tun. Aber ich weiß nicht. Ich starre Raster in den Tag. Ich verbinde etwas, von dem ich nicht weiß, was es sei, mit irgendetwas, das ich auch nicht kenne, auf irgendeine Weise, die ich erst recht nicht erkennen und empfinden kann, mit irgendeinem Kniff den Dreh, von dem ich rede, den ich doch auch nicht kenne. Das heißt, ich verstehe das Gedicht so und so falsch und bringe seine zig vielen Vorspiegelungen ganz ungereimt vor, weil ich mich vom Gedicht offenbar mehr reizen lasse als vom Gedachten. Mein Kopf ist eine Knolle voller Nadeln, auseinanderblasend als Koralle. Und mein Mund öffnet sich beim Reden wie ein Schnabel, der dem Gedicht gewachsen sei, Schlund und Zunge wie beim Kauen. Oh, und so sind sehr hörbar. Sie werden selbst laut. Ich habe es so und nicht anders gewollt. Sie rollen sich so, so. So und so kolterten so und so alle miteinander. Oh, oh, worin der Vokal O so überwog. So große Hohlräume entstanden in wortinneren Formen, dass etwas an mir Gedicht ist und immer nicht ist. Das heißt, das Gedicht hat kein Gewicht. Es wirkt abgerissen, verstockt, liegt ein. Ich bin sozusagen nur noch Mund und Zunge. Und mein Binnen liegt in den Dingen und nie im Denken und dem Denken Vorgestellten. Das muss das Haus für Poesie sein. Und wer allein im Gedicht zu Hause ist, wird es lange bleiben. Ich singe, also bin ich, singe ich. Ich erinnere mich, wie das sein wird, gelebt zu haben, ohne gewesen zu sein. Jetzt ist es dann aber bald gleich soweit. Ich meine, wird es lange bleiben?
Dieser Erde. Ach, ich gebe an diesem Leben, an diesem liebend Gedicht, dessen Bläu in Wellen gebauscht und mit tiefen Schwalben, ich meine trunken und zuweilen verborgen, scheinen sich zu verbergen in irgend Buchten und Malben, Holunderbäumen, wilden Monstranzen.
Valkoinen, ruskea, musta, karvan tai kaarnan peittämä. Se on aineen kieltä, universaali ilmenee variaatioina. Universaali ilmenee variaatioina. Universaali ilmenee variaatioina. Universaali ilmenee variaatioina.
Aprikostræerne findes. Aprikostræerne findes. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es. Den Herbst gibt es. Den Nachgeschmack und das Nachdenken gibt es. Und das In sich gehen gibt es. Die Engel, die Witwen und den Elch gibt es. Die Einzelheiten gibt es. Die Erinnerung, das Licht der Erinnerung. Und das Nachleuchten gibt es, die Eiche und die Ulme gibt es, und den Wacholderbusch, die Gleichheit, die Einsamkeit gibt es, und die Eiderente und die Spinne gibt es, und den Essig gibt es, und die Nachwelt, die Nachwelt.
O, si, di, su, i. Si no kami anamushi toge toyu tokoro totte nijōzan made ha o kuishibatte kangaete ita kofun nano darou ka kodakai oka ga ikutsu ka densha wa Osaka to Nara no kenzakai ni kakatte ita kore wa haka と考えて、そして映画で見た古代のエジプト人の老いた夫婦の姿が浮かんで私に話しかけた。映画で起こったことが今日今に立ち上がっていた。老夫婦は話しかけた。私どもの子が一人息子が放蕩息子でして、掛け事の方にとうとう私どもが死んでから行くはずの墓を打ってしまったのです。大急ぎでボールペンを走らせた。ボールペンを走らせていた。
Knowing was a precarious place where heroes fortified themselves.
Gen tambou se ak zomo pou bat yo pou bria sek rek, apou bat vant yo pou fè yo pale, goudou, 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 plop, plop, plop. Se yon lame fizi ate, ki pa veye frontye, ki pa veye lanme, se yon lame san lone, se yon lame peye, san peyi kap gaspillon divital, rafal, katafal, bal pou fè moun pe. Sa mpa kapote, wakapotel, wakapotel, si mpa kapotel. Nou ayon la me en plizye moso, nou e soufrans malere nan tout to bout a tou fe. Nou e testament ekri pa le mete la, nou e tout chef ak konsyans ti bebe, tout chef ki tap di lan mo, bon apeti, manje bien, tout fonen, trakatap, kataka, pilonen, fouke, en fragele, en viole, yo tout ap kouri, ki abye, ki toutouni, lomban batoni, zo kase, GPT, blidi, blidap, rentre la, rete la, plop, plop, plop. Tambou pran, tambou baye, so pran se pau, pau, trakatap kataka, trakatap kataka, maka, sampaka, sampaka, maka, maka potel.
L'aura de notre intersubjectivité.
On the poisons of madness, a map of forest monasteries, a chronicle brought across the sea in Sanskrit slokas. I hold all these, but you have become a ghost for me. I hold only your shadow, since those days I drove your nature away, a falcon who became a coward. I hold you the way astronomers draw constellations for each other in the markets of wisdom, placing shells on a dark blanket, saying, these are the heavens, calculating the movement of the great stars.
Jahre, da kann man mal wieder sehen, wofür Hausbesetzungen so gut sind in unserer Stadt. Die Hausbesetzung spielte sich ja im alten Pankower Regierungsstädtchen ab. Dort in der ehemaligen Grotewohl-Villa war die Berliner Sektion des DDR-Schriftstellerverbandes zu Hause, damals ja, kann man auch sagen, nicht nur ein Ort des freien Denkens. Autorinnen und Autoren sowie Übersetzerinnen und Übersetzer machten sich im Herbst 1989 dafür stark, dass auch im Literaturbetrieb ein frischer Wind weht. Und dazu gehörte auch die Idee, eben in einem offenen Haus einen freien und offenen, lebendigen Austausch der Literatur zu pflegen. Und dafür besetzten sie die Villa am Majakowski-Ring. Und das war dann eben auch vor 25 Jahren dann die Geburtsstunde der Literaturwerkstatt. Inzwischen ist die Literaturwerkstatt zweimal umgezogen, hat zweimal den Standort gewechselt. Einmal 2001 in Richtung Brunnenstraße und dann 2004 in das neue Haus auf dem Areal der Kulturbrauerei. Und trotz aller Veränderungen bleibt sie, die Literaturwerkstatt, ein Erbe der friedlichen Revolution.
Die Literaturwerkstatt hat eines der renommiertesten Festivals ins Leben gerufen, für das über Jahre 24 Stunden lang der Potsdamer Platz gesperrt wurde. Heute findet dieses Festival in der überfüllten Akademie der Künste am Hanseatenweg statt. Ein Festival, bei dem Dichter ihre Texte in ihrer Sprache zu Gehör bringen. Ganze Kontinente werden erschlossen, wenn Dichter und Dichterinnen aus Lateinamerika nach Berlin kommen, aus Asien, Australien oder Afrika. Immer wieder hat die Literaturwerkstatt Berlin uns mit ihren Veranstaltungen zu den Brennpunkten der Weltpolitik geführt und Konfliktlinien hervortreten lassen, ihnen aber durchs Gedicht ein unverwechselbares Gesicht, einen noch nicht gehörten Ton, eine Stimme gegeben.
Unsere Antworten waren und sind der Verschmuggel, Dichter übersetzen sich gegenseitig, das Poesiefestival Berlin war schon genannt, einen eigenen Lyrikpreis aus dem Verfahren des Open Mics zu vergeben, war eine weitere Antwort, mit dem Zebra die weltgrößte Plattform für den Poesiefilm zu begründen, wieder eine Antwort, mit Poesis die digitale Poesie ins Haus zu holen und ihr einer Plattform zu errichten, eine weitere Antwort. Die Gründung von Lyriklein war vielleicht die entscheidende Antwort.
Wenn man sich die Projekte der Literaturwerkstatt vor Augen hält, kann man da, glaube ich, auch nur den Hut ziehen. Fantastisch, was Sie vor allen Dingen, lieber Herr Wohlfahrt, in all den Jahren bewegt haben. Natürlich mit einem Team. Einer steht immer vorne, einer ist das Gesicht des Ganzen, aber viele andere helfen im Hintergrund immer mit.
Ich rufe Christiane Lange, Heidi Samland, Jana Biallo, Orly Moron, Isabel Agier, Juliane Otto, Heide Schürmeier, Tina Brüser, Ina Bergmann, Jutta Büchter, die ganze Organisation dieses Abends in ihren Händen hielt und hält. Heiko Strunk, Jens Korteil, Michael Mechner, Matthias Kniep, Thomas Sante Giacomo Del Bell, Michael Wegner, Andreas Konrad, Kevin Nagel, Alexander Gumz. Ich freue mich, dass Margret Manns heute auch zu uns gekommen ist, meine Kollegin, die wir die 90er Jahre eigentlich gerockt haben, seinerzeit im Majakowski-Ring.
Berlin braucht Orte wie diesen, an denen experimentiert wird, schriftstellerische Talente gefördert werden. Mit all ihren Angeboten für die Dichterinnen und Dichter haben sie die Literaturwerkstatt zu dem zentralen Ort der Dichtkunst in Deutschland gemacht und dafür einfach ein großes Dankeschön.
Herr Regierender Bürgermeister, lieber Thomas Spahr, darf ich uns noch mal nach vorne bitten und gemeinsam das Tuch zu entfernen, damit wir damit symbolisch die Literaturwerkstatt Berlin nach 25 Jahren verabschieden und das Haus für Poesie eröffnen als ein Ort für Dichterinnen und Dichter, Übersetzerinnen und Übersetzer, Verleger aller Art und als Ort für alle Facetten, die sich um die Kunst der Poesie ranken und natürlich für Sie, uns, das Publikum. Meine Damen und Herren, wir ziehen jetzt das Tuch runter.
Lieber Herr Wohlfahrt, we have great respect for the effort and dedication of the entire team of the Literaturwerkstatt. The impressive list of partners and sponsors shows the many months of informed research and careful work required in order to be able to launch such an impressive poetry event.
In diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg.
So. Danke. Haben wir es geschafft?
Willst du schon wieder echt aufhören?
I want to thank you all very much for listening.
Wir müssen aufhören. Wir werden auch aufhören.
Es war eine erfreuliche Lesung, finde ich.
Ich wünsche euch allen guten Abend und gute Nacht.
Have a good time and good luck. Thank you very much.
Wir bedanken uns und kommen Sie gut nach Hause.
Mit Sicherheit steht nun fest, die Aprikosenbäume von Inger Christensen gibt es. Das war die O-Ton-Collage der Lyrikerin Maren Kames. Das muss das Haus für Poesie sein. Eine Produktion zum 30. Geburtstag eben dieses Hauses im letzten Jahr. Die im deutschen Sprachraum wohl einmalige Institution in Berlin hatte Maren Kames ebenso wie Brigitte Oleschinski in das reich gefüllte Veranstaltungsarchiv gebeten. Ton Kevin Nagel, Redaktion Matthias Kniep.